Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir setzen die Betrachtung des Römerbriefes fort. Im ersten Kapitel hat Paulus begonnen, das Thema der Rechtfertigung des Menschen zu entfalten. In Kapitel 2 knüpft er an das zuletzt Gesagte an, dass Gott die Sünde des Menschen offenbart. Nur geht der Apostel einen Schritt weiter und spricht davon, dass Gott die Menschen richten wird. In seinem zweiten Kapitel zeigt Paulus der Gemeinde in Rom, dass Gott die selbstgerechten und auch die religiösen Menschen richten wird. Was haben beide gemeinsam? Sie verhalten sich wie zwei Personen, die beide bei einem Hügel zu finden sind. Einer oben darauf, der andere am Fuß. Der Mann oben blickt hinab zu dem Mann am Fuß des Hügels und sagt, es sollte etwas für den armen Kerl getan werden. Wir sollten dort eine Missionsstation einrichten. Wir sollten ihm Suppe, Kleidung und eine Dusche geben. Ich lebe oben auf dem Hügel. Ich brauche nichts. Es gibt eine Hürde, die man überwinden muss, um die Forderungen Gottes zu erfüllen. Sie ist oben genauso hoch wie am Fuß des Hügels. Der einzige Unterschied ist, dass der Mann unten seine Not eher erkennt als der am Gipfel des Hügels. In Kapitel 1 wurde die Ungerechtigkeit des Menschen offenbart und in Kapitel 2 geht es nun um die Selbstgerechtigkeit des Menschen. In Vers 1 heißt es, »Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst«, weil du dasselbe tust, was du richtest. Paulus redet von der Sünde und darüber, wonach Gott die Menschen beurteilen wird. Solche Grundsätze für das Gericht bilden keinen Ansatz für die Erlösung. Sie sind der Ansatz für Gottes Urteil. Wer den Sohn Gottes, den Erlöser, abweist, zieht unweigerlich das Gericht auf sich und das einzige Urteil heißt hier schuldig. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, Vers 12. Und Jesus sagt, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.« Johannes 5, Vers 24. Und da gilt es, auf die Worte des Herrn Jesus Christus in Johannes 3, Vers 16 zu hören, nach jener beeindruckenden Aussage, bei der wir meist stehen bleiben. Dort heißt es, »Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.« Johannes 3, Vers 17 bis 18. Deshalb gilt heute, die Leute, die nicht zu Christus gehören, sind verloren. Ich mag ein religiöser Mensch sein, vielleicht ein guter Mensch, aber ohne Christus bin ich verloren. Deshalb sagt Paulus, »Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen.« Mensch ist das griechische Anthropē, ein arttypischer Ausdruck für Männer wie für Frauen. Er weist über Juden und Griechen hinaus und bezieht sich allgemein auf die Menschheit. Wer du auch bist, der du richtest. Paulus geht jetzt vom Allgemeinen zum Speziellen über, von der Masse zum Einzelnen. Und er spricht dabei jedes Exemplar der menschlichen Gattung an, er beschränkt sich aber auf die, die andere richten. Das Wort, das hier für Richten gebraucht wird, enthält den Gedanken des Aburteilens mit ungünstigem Ergebnis. Es kann übersetzt werden, wer du auch bist, der du einen anderen verurteilst. Daraus ergibt sich die Frage, welche Haltung sollte ein glaubensstarker Mensch einnehmen gegenüber dieser üblen, schreckenerregenden Gruppe der Sünder, die Paulus in Römer 1 erwähnt hat? Antwort: Die Haltung, dass wir möchten, dass sie gerettet werden. Dass wir damit anfangen, das Evangelium zu ihnen zu bringen. Es sind arme, verlorene Kreaturen. Das sollte unsere Haltung sein, wo immer wir jemandem klarmachen, dass er gerettet und von Perversion und unmoralischem Leben befreit werden muss. Dieses »weil du dasselbe tust, was du richtest«, vermittelt vielleicht eine falsche Vorstellung. Dasselbe ist das griechische autar, und das bedeutet nicht gleiches Verhalten. Es geht vielmehr um Taten, die in Gottes Augen genauso schlimm sind. So wie das grässliche, verkommene Benehmen der Heiden, das abstoßend wirkt auf den gebildeten und kultivierten Sünder. Ich will dafür ein Bild gebrauchen. Ich hörte jemanden, der kein Christ ist, sagen, er glaube nicht, dass die Hölle für Hitler genug eingeheizt werden kann. Und das bedeutet, dass sich dieser Mensch zum Richter erhebt. Er setzt sich an Gottes Stelle. Sie und ich halten Gericht über jenen, die unter unserem Niveau sind. Wir verwenden veränderliche Maßstäbe der heutigen Gesellschaft. Wer nicht dem Standard des eigenen Grüppchens entspricht, wird verurteilt. Ich kenne Gemeinden, deren Mitglieder damit durchkommen, wenn sie lügen, tratschen und unehrlich sind, aber nicht, wenn sie rauchen. Dafür würde man sie verurteilen. Es ist so. Wer andere Leute verurteilt, nimmt die Stellung eines Richters ein. Gott sagt, genauso wie du andere mit deinem Maßstab misst, habe ich das Recht, dich mit meinem Maßstab zu richten. Wenn wir uns so sehen könnten, wie Gott uns sieht, würden wir erkennen, wie niederträchtig und gemein wir sind. Welchen Beitrag könnten wir, Sie und ich, für den Himmel leisten? Würden wir eine Zierde sein für den Himmel? Einige Leute tun so, als würde der Himmel ein besserer Ort werden, wenn sie dort ankommen. Dabei ist nicht einmal die Erde seit ihrer Geburt besser geworden. Es ist wahr. Wir versuchen, Gott das Recht abzusprechen, das wir für uns selbst beanspruchen, wenn wir über andere zu Gericht sitzen. Und deshalb wird Gott uns richten. Und er wird das nicht nach unseren Maßstäben tun, sondern nach seinen Maßstäben. Paulus schreibt nun die Grundsätze auf, nach denen Gott kultivierte und gebildete Sünder richten wird. In Römer 2, Vers 2 steht als erster Grundsatz: Wir wissen aber, dass Gottes Urteil der Wahrheit entspricht über die, die solches tun. Mit anderen Worten, wir wissen, dass Gottes Urteil wirklichkeitsgemäß ist. Es gibt heute viele Menschen, die Gemeindeglieder eingeschlossen, die in einer unwirklichen Welt leben. Sie wollen die Wahrheit des Evangeliums nicht hören. Dabei höre ich viele fromme Leute sagen, klar will ich die Bibel gründlich lesen. Doch wo auch immer sie sich in Gottes Wort vertiefen, sie finden das, was der Seher Johannes in Offenbarung 10 entdeckt hat. Was er erblickte, war zuerst aufregend. Es war süß in seinem Mund. Doch als er das kleine Buch aß, bekam er Verdauungsschwierigkeiten, es wurde bitter im Magen. Siehe Offenbarung 10, Vers 9 bis 10. So gibt es heute viele Christen, die behaupten, die Bibel kennenlernen zu wollen, aber nicht die Wirklichkeit. Sie wollen nicht die Wahrheit hören. Dagegen Paulus: Wir wissen aber, dass Gottes Urteil der Wahrheit, der tatsächlichen Lage des Menschen also, entspricht über die, die solches tun. Man muss auch hierbei im Blick behalten, dass es um Richtlinien für Gericht geht, nicht für Erlösung. Der Mensch hat ein angestammtes Wissen darüber, von einer höheren Instanz gerichtet zu werden. Ein künftiges Gericht Gottes ist etwas, was jeder Mensch, der ohne Christus lebt, entweder fürchtet oder leugnet. Die Heilige Schrift ist sehr klar in ihren Aussagen über das Gericht. Paulus hat Gottes Gericht in einer Predigt so ausgedrückt: Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Apostelgeschichte 17, Vers 31. Das Gericht Gottes steht im Kontrast zu menschlichen Gerichten. Der Mensch kennt nicht alle Fakten, sein Urteil ist parteiisch und voreingenommen. Gottes Urteil berücksichtigt alle Fakten. Gott kennt den tatsächlichen Zustand des Menschen, so wie er ist. Auf dieser Basis wird er ihn richten. Als Junge musste ich Baumwolle pflücken, und ich konnte das nicht sehr gut. Ich brachte einen Sack Baumwolle zum Wiegen, und sie wogen das, was ich ebenso mitgebracht hatte. Der Mann, der die Baumwolle wog, fragte mich nicht, wo oder wie ich sie gepflückt hatte oder wem sie gehörte. Er wog sie nur. Mit solchem Wiegen wird das Gericht Gottes in der Bibel verglichen. Man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden, heißt es im Buch Daniel, Kapitel 5, Vers 27. Das ist Gottes Wort an jeden, der stolz auf seine moralischen Werte ist. Ich denke, die große Täuschung gebildeter Menschen besteht darin, dass sie meinen, lasterhafte Menschen müssten gerichtet werden, sie selbst aber kämen davon, weil sie anders sind. Die meisten Leute denken, Hitler und Stalin müssen gerichtet werden, aber von sich meinen sie, dem Gericht entkommen zu können. Gott wird den Menschen danach beurteilen, was er in seinen Augen ist. Möchten Sie auf dieser Basis vor Gott bestehen? Ich nicht. Paulus fährt in Vers 3 fort. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Der britische Theologe Robert Govett weist auf 4 Fluchtwege hin, die dem offenstehen, der menschliche Gesetze bricht. Erstens, sein Vergehen wird nicht entdeckt. Zweitens, es gelingt ihm, dem Geltungsbereich des Rechts zu entfliehen. Drittens, nach der Verhaftung gibt es vielleicht irgendeine juristische Spitzfindigkeit, die den Abbruch des Gerichtsverfahrens nach sich zieht. Viertens, nach der Verurteilung gelingt es ihm, aus dem Gefängnis zu entkommen und sich zu verstecken. Keiner dieser Fluchtwege bietet sich dem Menschen an beim Gericht Gottes. Alle Vergehen werden aufgedeckt. Niemand kann den Geltungsbereich von Gottes Recht verlassen. Es gibt keine juristischen Spitzfindigkeiten. Keiner wird jemals aus dem Gefängnis entkommen. Der Schreiber des Hebräerbriefes fragte, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? Hebräer 2, Vers 3. Paulus stellt eine weitere Frage in Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Es ist wichtig, Gottes Güte als etwas zu erkennen, was vor ihm auf die Knie bringt. Aber stattdessen treibt es Menschen von Gott weg. König David war verunsichert darüber, wie böse Menschen so unbeschwert vorwärts kommen. Gott scheint ihnen nichts entgegenzustellen. In Psalm 73 sagt David, »Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende.« Psalm 73, Vers 3 bis 5 und 17. David erkannte, sie werden sich dem Gericht Gottes stellen müssen. Und nebenbei bemerkt, sollten sie ein verlorener Mensch sein, denken sie bitte nicht, ich sei ein Prediger, der versucht, ihnen alles wegzunehmen. Wenn sie ihr Vertrauen nicht auf Christus setzen und sie ihre Hoffnung allein in diesem Leben finden, sollten sie besser diese Erde aussaugen, als wäre sie eine Orange, und alles herausholen, was sie können. Trinken Sie, sündigen Sie meinetwegen so viel Sie können, Sie werden im nächsten Leben gar nichts mehr haben. Nehmen Sie besser alles, solange Sie hier sind, wenn es Ihnen gefällt, so zu leben. Paulus spricht in Vers 5 seine Zuhörer direkt an. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Wer das alles nicht glauben kann, der lasse sich sagen, sie dürfen wissen, dass Gott gut zu ihnen gewesen ist. Gott hat sie gesegnet. Denken Sie an die vielen Menschen auf der Erde, die nichts haben, die buchstäblich an Hunger sterben. Und hier sind Sie, ein gottloser Mensch, in der Position ganz weit oben. Denken Sie, Gott wird Sie nicht richten? Meinen Sie, entrinnen zu können? Die große Güte Gottes sollte sie zur Umkehr bringen. Es geht um die Grundsätze, nach denen Gott kultivierte und gebildete Sünder richtet. Der erste Grundsatz war, Gottes Urteil ist wirklichkeitsgemäß. Vers 6 benennt einen zweiten Grundsatz. Da schreibt Paulus von Gott, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Er wird jeden Menschen belohnen nach den Werken, die er getan hat. Absolute Gerechtigkeit ist dabei die Richtschnur im Gericht. Die Taten des Menschen stehen vor Gott in seinem heiligen Licht. Kein vernünftiger Mensch möchte auf dieser Basis gerichtet werden. In Vers 7 spricht Paulus von dem, wie Gott belohnen wird. Er gibt ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Es ist darauf zu achten, dass es dabei nicht um die Bewertung der Lebensführung geht. Er bildet die Lebensführung eine Grundlage für das Gericht. Der, der Gutes tut, wird anhand seiner Taten beurteilt. Johannes schreibt in der Offenbarung: Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Offenbarung 20, Vers 12 und 15. Der Mensch, der für das ewige Leben arbeiten will, soll das tun. Er wird nach seinen Taten gerichtet werden, aber er lasse sich warnen. Sie nützen gar nichts. Wer Christus als seinem Erlöser vertraut, dessen Name kommt ins Buch des Lebens. Ewiges Leben ist keine Belohnung für Anstrengung. Es ist ein Geschenk an die, die Christus vertrauen. Und Paulus fährt fort: Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Römer 2, Vers 8 bis 10. In Vers 11 kommt das nächste Prinzip des Gerichts ins Blickfeld. Dritter Grundsatz: Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Das war auch schon wichtig im Alten Testament. In 5. Mose 10 heißt es: Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott über alle Götter und der Herr über alle Herren, der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt. 5. Mose 10, Vers 17. Gott hat keine Lieblinge, er hat keine Schoßkinder. Alle Menschen sind gleich vor ihm. Gerechtigkeit wird mit verbundenen Augen dargestellt, nicht weil sie blind ist, sondern damit sie die Menschen nicht in Seide oder Lumpen sieht. Alle ohne Unterschied müssen sie auftreten. Kirchenmitgliedschaft, Familienzugehörigkeit, herausragendes Bürgerengagement oder strenge Bibelgläubigkeit geben bei Gott keinen Vorteil. Hast du einen Erlöser oder nicht? Das ist die alles entscheidende Frage. Und so sagt es Paulus in Vers 12. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden. Ein anderes wichtiges Prinzip, nach dem Gott richten wird, bringt Paulus dann im folgenden Vers 13. Vierter Grundsatz: Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Ich höre Leute sagen, die Heiden seien verloren, weil sie nichts von Christus gehört und ihn nicht angenommen haben. In Wirklichkeit sind sie aber verloren, weil sie Sünder sind. Das ist ja der Zustand der gesamten Menschheit. Menschen werden nicht durch das Licht, das sie haben, erlöst, sondern sie werden in diesem Licht gerichtet. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören. Das gilt den Leuten, die denken, sie sind gerettet, wenn sie nur die Bergpredigt gut finden. In Vers 15 folgt nun der fünfte Grundsatz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Gott kann und wird einen Heiden nach dessen eigenem Gewissen beurteilen. Manche Leute meinen, weil den Heiden nicht die Offenbarung Gottes gegeben ist, werden sie Gottes Gericht entgehen. Aber Tatsache ist, dass sie nicht entsprechend dem Licht, das sie haben, leben. Gott wird sie auf dieser Grundlage richten. Und Paulus fährt fort: An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Wir haben die falsche Vorstellung, einfach nette Menschen zu sein. Und das glauben wir. Und würden deswegen auch gerettet. Gott wird aber alle, die Gutes tun, richten. Und er wird sie richten durch Jesus Christus, der gesagt hat, wenn ein Mann eine Frau anschaut, um sie zu begehren, ist er des Ehebruchs schuldig. Matthäus 5, Vers 27 bis 28. Das ist nur ein Beispiel für die Geheimnisse im menschlichen Herzen. Möchten Sie die Geheimnisse Ihres Herzens ans Tageslicht gebracht sehen? Nicht die liebenswerten Dinge, die Sie gesagt haben, sondern die kleinen schmutzigen Gedanken, die Ihnen kommen. Das sollte für uns alle ein Grund sein, zu Jesus zu fliehen, damit er uns rettet. Für uns alle deshalb, weil Paulus in Vers 17 auch die Juden anspricht. Gott wird auch die religiösen Menschen richten, besonders die Juden, weil Gott ihnen eine Religion gegeben hat. Wenn du dich aber Jude nennst und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei. Römer 2, Vers 17 bis 18. Juden haben den Nichtjuden gegenüber 10 Vorteile, die in diesen Versen aufgezählt werden. Die ersten 5 bestehen in dem, was sie sind. Sie tragen den Namen Juden, sie verlassen sich auf das biblische Gesetz, sie rühmen sich Gottes, sie kennen den Willen Gottes, sie prüfen, was zu tun das Beste ist, weil sie aus dem Gesetz unterrichtet sind. Dazu kommt dann noch das, was Paulus in den Versen 19 und 20 sagt. Und maßt dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast. Römer 2, Vers 19 bis 20. 5 weitere persönliche Vorteile der Juden bestehen in dem, was sie tun. Sie sind davon überzeugt, Leiter der Blinden zu sein. Ein Licht für die, die in der Finsternis sind. Ein Erzieher der Unverständigen. Die Lehrer der Unmündigen oder Bekehrten. Und sie haben im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit. Paulus stellt nun in den folgenden Versen eine Frage. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht? Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst? Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe? Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel? Römer 2, Vers 21 bis 22. Hier sind 3 verbreitete Sünden erwähnt. Unmoral, das heißt Sündigen gegen andere. Begierde, Sündigen an sich selbst. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe, heißt es in 1. Korinther 6, Vers 18. Und Götzendienst, Sündigen gegen Gott. Lehrst du dich selber nicht? Mit anderen Worten, praktizierst du auch, was du predigst? Für viele von uns gilt, unser Predigen ist besser als unser Leben. Beraubst du Tempel? Als die Juden in babylonischer Gefangenschaft waren, erhielten sie die Goldkur. Und soweit ich weiß, haben sie sich nie wieder dem Götzendienst gewidmet. Doch machte es ihnen nichts aus, sich mit den Gütern aus heidnischen Tempeln abzugeben und sie in Geschäften zu verkaufen. Heute gibt es Christen, die solche Waren verkaufen, die sie in ihrer Gemeinde verurteilen würden, und verdienen damit ihr Geld. Dann kommt Paulus in Vers 25 auf etwas sehr Grundsätzliches zu sprechen. Die Beschneidung nützt etwas, wenn du das Gesetz hältst. Hältst du aber das Gesetz nicht, so bist du aus einem Beschnittenen schon ein Unbeschnittener geworden. Römer 2, Vers 25. Die Beschneidung ist das Kennzeichen des mosaischen Systems, mehr aber auch nicht. Der Ritus selbst hat keinen Wert an sich. Das Kennzeichen weist darauf hin, dass der Mann das Gesetz des Mose für wahr hält. Eine Übertretung des Gesetzes bringt die Beschneidung in Verruf. Das, was heilig sein sollte, wird profan. Dieser Gedanke kann auf die Christen und die Sakramente der Kirche angewandt werden. Die Wassertaufe ist mit Recht ein Sakrament, dann nämlich, wenn sie äußerer Ausdruck für das Werk Gottes im Herzen ist. Aber sie wird zum Hohn, wenn die getaufte Person keine Zeichen von Bekehrung erkennen lässt. Was sagt Paulus daraufhin in Vers 26? Wenn nun der Unbeschnittene hält, was nach dem Gesetz recht ist, meinst du nicht, dass dann der Unbeschnittene vor Gott als Beschnittener gilt? Römer 2, Vers 26. Mit einem persönlichen Bild gesprochen, wenn meine Frau ihren Ehering verliert, bedeutet das nicht, dass sie ledig wird. Die Ehe ist mehr als ein Ehering, und doch ist der Ring ein Symbol dafür. Und so wird der, der von Natur unbeschnitten ist und das Gesetz erfüllt, dir ein Richter sein, der du unter dem Buchstaben und der Beschneidung stehst und das Gesetz übertrittst. Römer 2, Vers 27. Noch einmal das Eheringbeispiel. Als ich einmal in einer Stadt im Motel war, sah ich einen Mann, der Diakon einer Gemeinde war. Der sprach sehr freundlich mit einer sehr hübschen Dame, die nicht seine Frau war. Was mich beeindruckte, war das Licht, das auf seinen Ehering leuchtete, als seine Hand über den Tischrand hing. Ich dachte, was für ein Hohn. Als der Mann mich sah, wurde er verlegen. Sie sehen, sein Ehering war für ihn bedeutungslos. Aber Paulus kommt es hier darauf an, dass die Beschneidung etwas bedeuten sollte. So sagt er in Vers 28 und 29, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Schon das mosaische Gesetz betonte, dass die Beschneidung eine Herzensangelegenheit zu sein hatte. Beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig, so hat es Mose in 5. Mose 10, Vers 16 gesagt. Das zweite Kapitel des Römerbriefs beschreibt den Menschen als Sünder. Paulus hat von 5 Grundsätzen für das Gericht Gottes gesprochen, das weder gebildete noch religiöse Menschen ausklammert. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht der erste Teil des 3. Kapitels des Römerbriefs im Mittelpunkt. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.